ARD. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki.
Allein dafür sind Vögel wichtig. Sie picken Blattläuse weg, Raupen. Und sie sorgen einfach dafür, dass Schädlinge sich nicht ausbreiten können im Garten. Das ist doch auch schon mal ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann so einen Altholzhaufen hat, dann dient er nicht nur als Unterschlupfmöglichkeiten für Eidechsen und dergleichen mehr, sondern auch als Nahrungsquelle. Und dahinter gedeihen, auch weil ich die Ecke so häufig vergesse, gerne mal Wildkräuter, auch mal eine Brennnessel. Und da fühlen sich natürlich alle möglichen Räubchen, Schmetterlinge drauf wohl. Und da sind dann auch wieder die Vögel zu finden, die die Raupen abpicken. Also das ist ganz wichtig und darum sollte man auch mal was Unaufgeräumtes im Garten dulden. Vielfalt statt Monotonie. Das ist wie im richtigen Leben. Und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Wildnis wagen. Das ist das, was ich ganz oben auf der Agenda stehen habe. Und darum würde ich sagen, ist es genau das, was schräge und normale Vögel so lieben.
Moinsen und herzlich willkommen. Hiermit melden wir uns offiziell aus dem Winterschlaf zurück. Und da sieht man auch, dass wir, die Zarten im Garten, zwei ganz faule Bären sind. Denn wir haben uns tatsächlich bis Ende April eingeigelt und haben gesagt, wir gehen erst in den Garten, wenn es wieder was richtig Schönes zu berichten gibt. Und wir ist in dem Fall Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und natürlich meine andere grüne Gärtnerseelenhälfte, Sami Schauki.
Und wir haben wirklich lange Pause gemacht. Wir haben auch echt immer gesagt, oh, wir müssen eigentlich wieder, Thomas, wir müssen eigentlich wieder. Mussten dann unsere Terminkalender kreuzen, dann mussten wir Themenkalender kreuzen. Und jetzt sind wir heute bei einem Thema angekommen, wo wir gesagt haben, jetzt passt es. Ah, und vielleicht hört man es. Na, ich weiß nicht, ob ich das richtige Mikro habe. Eigentlich haben wir Nahbesprechungsmikrofone. Aber ich glaube, das hört man auch darüber. Vogelgezwitscher bei dir im Garten.
Im genau richtigen Moment. Ich mag gar nicht dazwischen zwitschern. Aber das ist so. Der vogelfreundliche Garten steht heute im Vordergrund unseres Schaffens. Und das ist das, was den April und den Frühling eigentlich zum Leuchten, zum Zwitschern, zum Strahlen bringt.
Ja, ich glaube, das ist hier der podcastfreundliche Vogel eher. Ne? Also der will sich ja hier reindrängen. Mensch,
noch so ein schräger
Vogel. Du kannst gern mitsprechen, aber dann beim nächsten Mal sag Bescheid, dann bringe ich ein drittes Mikrofon mit, lieber Piepmatz. So, also damit haben wir jetzt schon gesagt, wir sprechen heute über den vogelfreundlichen Garten. Was ist dafür alles nötig? Warum man überhaupt Vögel im Garten haben soll? Also das Konzert ist ja eins, aber es gibt ja noch andere wichtige Faktoren. Und auch, wie ihr den Vögeln ein schönes Zuhause schafft. Also, wie habe ich in meiner Werbung gelernt? Drei Sachen auf einmal, das geht nun wirklich nicht. Geht doch mit den Zarten im Garten. Und wir freuen uns darauf, mit euch jetzt aus dem Winterschlaf zurückzukommen. Die drängeln sich hier schon wieder alle rein, die Vögel.
Unglaublich, oder?
Als würden sie wissen, dass wir heute über sie sprechen wollen.
Profilierungsneurotische Kohlmeise.
Ja, also wirklich, ne? Ach, und jetzt geht sie wieder ins Häuschen. Also es ist wirklich schön, wenn man hier so einen vogelfreundlichen Garten wie Thomas hat. Man kann mal nach links gucken, mal nach rechts gucken. Für Kinder auch ganz viel zu entdecken. Also es ist auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles. Optisch, wenn man sieht, was für verschiedene Vögel es gibt und auch was es für eine Vielfalt da gibt. Also ich glaube, man kann ja wirklich von Meisen, Spatzen, Eichelhäher, Tauben. Was siehst du noch in deinem Garten?
Gimpel haben wir hier häufig, also Dompfafftierchen, Finken, Rotkehlchen.
Amsel, Drossel wahrscheinlich
und
noch, ne?
Ab und zu von ganz weitem kann man den Storch kreisen sehen.
Ja, okay. Der muss auch nicht in den eigenen Garten, glaube ich. Ne? Nee, der klappert dann zu viel.
Genau.
Und du hast auch kein Schornsteinnest. Nee, du hast aber andere Sachen, über die wir uns gleich noch unterhalten werden, die wichtig sind, um dem Vogel ein Zuhause zu geben. Und ich glaube, man hört anhand der verschiedenen Piepereien hier, wie viele Vögel hier wirklich sind.
Also
wir
stehen hier, kein Mensch,
oder? Nee, wir stehen hier nicht im Vogelhaus. Das ist wirklich der Garten von Thomas, super angelegt. Und er wird uns auch gleich erklären können, wie man das macht, aber wir wollen natürlich erstmal darüber schnacken, warum das eigentlich wichtig ist. Warum ist der Vogel für uns im Garten wichtig? Also ja, akustisch, optisch, beides Highlights.
Richtig.
Aber du hast gesagt, er hat auch eine richtig wichtige Funktion im Garten.
Ja, so ist es. Er lässt natürlich die Gärtnerseele höher schlagen, auch dadurch, weil er eine ganz wichtige ökologische Funktion wahrnimmt. Oder die Vögel natürlich. Beispiel Buchsbäume. Ich habe hier unglaublich viele Buchsbäume und die hatten den Zünslerbefall. Yeah. Über die Viecher hatten wir schon gesprochen, über diesen ostasiatischen Kleinschmetterling, dessen Räubchen ja später durch ihre Fraßtätigkeit alles radikal niedermachen. Und da ist es so, dass ich hier beobachten konnte, dass sich, das ist ja sozusagen ein lange eingewanderter Schädling, viele Vögel drauf spezialisiert haben, in diesem Fall die Spatzen, die die jungen Larven wegpicken und damit auch ihre Jungen füttern. Und das ist exorbitant klasse. Ich habe hier geguckt, ich hatte nicht so einen massiven, starken Frühlingsbefall, sondern nur ab und zu. Und jetzt haben die Spatzen alles im Windes, alle weggepickt. Eigene Beobachtung funktioniert vielleicht nicht immer und überall, in diesem Fall aber sehr oft auch in anderen Gärten. Das finde ich toll. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man sagen muss, allein dafür sind Vögel wichtig. Sie picken Blattläuse weg, Raupen und sie sorgen einfach dafür, dass Schädlinge sich im Breiten nicht ausbreiten können im Garten. Das ist doch auch schon mal ganz, ganz wichtig.
Ja, also so ein bisschen so die Gartenpolizei, könnte man sagen.
So ist das.
Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Funktion, die dem Hobbygärtner am Herzen liegt, denn wir alle wollen ja auch was davon haben. Und jeder, der schon mal irgendwie eine Buchsbaumhecke hatte, wo der Zünsler drin war, der wird geflucht haben, weil eigentlich kann man die danach in die Tonne treten.
So ist es. Oder hier die Rosen, da habe ich mich auch schon irgendwo aufgeregt, über die fetten Läuse, die da auch schon drauf saßen. Nein, ich reg mich nicht auf. Alles ist gut, denn alles hat ja in diesem ökologischen Kreislauf seine Sinnhaftigkeit. Auch die wurden rausgepickt. Guck mal, da ist schon wieder eine Meise. Und die pickt in diesem Fall an den Obststräuchern schon die Läuse runter. Auch das ist ganz toll. Und was die sich so wegschleppen, gerade wenn die Brut da ist, wenn die Jungs verpflichtet werden müssen, die zu Hause auf einen warten, ist es sensationell, das mit anzuschauen.
Kann der Marienkäfer auch nicht alles alleine machen.
Also, genau, so ist das.
Wir merken uns, akustisch schön, optisch schön und zum Vertilgen von Pflanzenschädlingen.
Genau, so ist das.
Und wie wir die jetzt zu uns locken, das erklärt uns Thomas. Da kann ich schon mal die Stichpunkte in den Ring werfen. Naturnah, heimisch und doch abwechslungsreich.
Jo.
Was diese drei Schlagworte zu bedeuten haben, erklärt uns Thomas jetzt gleich. Dann fang noch mal an. Naturnah, heimisch und doch abwechslungsreich. Ich würde sagen, wir fangen mit naturnah und heimisch an. Warum ist das wichtig für Vögel?
Also ich sag mal, standortgerechte, nach Möglichkeit auch heimische Sträucher und Gehölze, Stauden allerdings auch, wie Obstgehölze beispielsweise, sorgen dafür, dass sich die Vogelwelt und andere Tierchen wohlfühlen. Die kennen sie. Sie dienen natürlich nicht nur dazu, dass man da Schädlinge runterpicken kann. Man nutzt sie als Versteck- und Unterschlupfmöglichkeiten und darum ist es so wichtig. Und wenn man auf Regionalität achtet, das ist ja nicht nur beim Essen so, sondern im Garten genauso, dann sorgt man dafür, dass sich die Pflanzen im heimischen Garten besonders wohlfühlen und ein sicheres Angebot, Nahrungsangebot für die Tierwelt darstellen.
Und da wichtig ganzjährig, ne? Das hatten wir auch schon bei den Insekten.
Richtig.
Also dass man wirklich was hat, nicht wie Winterreifen von O bis O, sondern dass man wirklich das ganze Jahr über denen was anbietet.
Beispiel Felsenbirne. Frühe Blüte, wunderschön. Später Fruchtbehang, der gerne von Vögeln gefressen wird. Wunderschöne Herbstfärbung, für die Gärtnerseele wichtig. Und später dann eben auch Unterschlupf-Versteckmöglichkeit. Sowas sind zum Beispiel Pflanzen, die ganz, ganz wichtig sind.
Kannst du uns da ein paar Pflanzen nennen, für die, die vielleicht noch nicht so im Thema sind?
Klar, neben der eben angesprochenen Felsenbirne, Amelanchier, sind das beispielsweise die Ebereschen, die auch als Vogelbeeren bekannt sind, deren Früchte gerne gefressen werden. Holunder, habe ich hier auch, schwarzen Holunder, da wird gerne gebrütet. Das Pfaffenhütchen gehört dazu. Liguster, gleich um die Ecke. Tolle Blüte, die duftet ein bisschen penetrant, ist aber trotzdem noch einigermaßen erträglich. Die Heckenrose und auch der Feuerdorn vom Haus haben wir den ja auch gut zu sehen. Ist wunderschön, stachlig, sorgt dafür, dass die Tiere, die da drin sind, auch nicht irgendwo aufgegabelt werden können, angegangen werden können von Katzen, weil das eben eine natürliche Barriere ist, ein natürlicher Schutz ist. Das sind Gehölze, die unglaublich wichtig sind.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Auswahl. Ich glaube, da findet man auch noch mehr. Kann man auf den Ratgeber bei ndr.de surfen. Da gibt es bestimmt noch mal eine breite Auswahl an Pflanzen, die da super sind. Und dann haben Vögel etwas, was mir als Gärtner sehr entgegenkommt. Ich habe nämlich gelesen, die mögen unaufgeräumte Gärten.
Das ist wie bei mir auch so. Ich bin ja eigentlich nicht immer ein sehr strukturierter Mensch. Und wenn man dann so einen Altholzhaufen hat, dann dient er nicht nur als Unterschlupfmöglichkeiten für Eidechsen dergleichen mehr, sondern auch als Nahrungsquelle. Und dahinter gedeihen, auch weil ich die Ecke so häufig vergesse, gerne mal Wildkräuter, auch mal eine Brennnessel. Und da fühlen sich natürlich alle möglichen Räubchen, Schmetterlinge drauf wohl. Und da sind dann auch wieder die Vögel zu finden, die die Raupen abpicken. Also das ist ganz wichtig und darum sollte man auch mal was Unaufgeräumtes im Garten dulden.
Kann ich voll mit leben und ich finde, das ist legitim. Wir brauchen keine durchstrukturierten englischen Gärten. Ist natürlich auch mal schön zu sehen, aber der Vogel, der braucht das nicht.
Genau, so ist es. Und wir können ja von allem etwas haben. Ein bisschen Unaufgeräumtheit ist wie im Alltag eines Gärtners genauso wichtig im Garten.
Und sie mögen sogar das ein oder andere Unkraut, habe ich gelesen. Das dachte ich so, okay.
Richtig. Aber die Definition Unkraut,
Beikraut, Beikraut
oder einfach nur egal, das machen wir Menschen ja auch. Und vielleicht müssen wir die Begrifflichkeiten auch nicht immer zu ernst nehmen.
Okay, dann, wir haben ja schon gesagt, ganzjähriges Futterprogramm schaffen. Da habe ich auch gelesen, dass man, wenn man zufüttert, was jetzt das ganze Jahr über geschehen soll, weil die Vögel sonst im Sommer Probleme haben, Futterquellen zu finden, sollte man, wenn man zufüttert, auch darauf achten, was man wann gibt. Also ich habe zum Beispiel gelesen, wenn es gern Herbst geht, da gehen die Vögel auf die Reise, da sollte man die ruhig fett füttern.
Klassiker Sonnenblumenkerne, kennt ja jeder. Oder auch selbst so Erdnussschalen oder sowas. Nicht Schalen, Erdnüsse werden dann gerne gefressen. Wichtig ist nur, dass man die nicht zum Frühling hin, während die Jungbrut unterwegs ist, den Tierchen anbietet, weil zu große Körner und zu fettes Futter würde dazu führen, dass die kleinen Rackerchen sich verschlucken könnten. Das ist nicht hilfreich. Hier schaffen Abhilfe Wildblumensämereien, die man auch zum Beispiel überall kaufen kann, die man auch selber trocknen kann. Und das ist eigentlich eine ganz feine Sache. So kleines Mohnsaatgut beispielsweise oder Fazilien-Saatgut. Alle möglichen ein- und zweijährigen Blumen, die Saatgut gestreut haben, die werden von den Tierchen gerne aufgenommen. Die sind zum Frühling eben wichtiger und kleiner und darum auch so wichtig. Jungbrutphase bedeutet übrigens so von April bis Juni, Juli kann man sagen. Da sind diese kleineren Sämereien wichtig.
Dann gibt es eine Sache, ich glaube, die propagierst du eh immer wieder, weil gerade du da ja Experte bist. Man soll natürlich aufpassen, was für Präparate man im Garten benutzt. Und wenn man dem Vogel was Gutes tun will, bleiben wir auf der organischen Ebene.
Richtig. Und da gibt es ja genug organische Dünger, die zur Verfügung stehen. Ich denke jetzt auch zum Beispiel an selbst hergestellten Kompost. Der ist doch so wichtig. Und wenn der offen liegt, dann können die Vögel da drin rumkratzen, wie sie wollen. Und das ist sehr, sehr schön. Und über dem Kompost, über der Erde, fällt mir übrigens noch eins ein. Da gehe ich jetzt mal kurz
Das hin. War das erste übrigens in diesem Jahr.
Ja, stimmt. Efeu. Auch sowas ist wichtig. Da sind Vogelnester drin, gute Versteckmöglichkeiten. Und die Beeren, die jetzt noch dranhängen, das sind die letzten. Das ist zwar giftig für uns Menschen, aber nicht für die Vögel. Die fressen das sehr gerne, wie die Beeren des Feuerdorns auch. Und darum sollte sowas auch ruhig ein bisschen üppiger geduldet
werden. Ja, genau. Also es ist ja auch so wie Hausfassaden oder genau. Zäune begrünen, weil da haben sie dann eine Rückzugmöglichkeit.
Auch den Punkt sollte man nochmal ansprechen.
Ja, das ist gut. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu meiner kleinen Überleitung. Und zwar ist das ja eine Nistmöglichkeit. Und da soll man den Vögeln einiges schaffen. Und da sind bestimmte Sachen sehr wichtig. Also eine dichte Hecke ist schon mal gut. Vogelhäuser sind gut, Nistkästen sind gut, absolut. Hohe Bäume sind gut. Alles Sachen, die man im Garten haben sollte.
Richtig. Also verschiedene Ebenen für Struktur sorgen. Das muss man ohnehin im Garten, auch aus optischen Gesichtsgründen. Und aus den eben genannten Gründen ist es umso wichtiger.
So, und das ist dann auch schon für mich die Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich auf was wir bei Nistkästen und Vogelhäusern achten müssen. Bei der Recherche zum Thema habe ich mich natürlich bei uns im Ratgeber umgeschaut und habe da eine Sache gesehen, die fand ich total cool. Da gibt es nämlich eine Anleitung, Thomas, wie man einen richtigen Nistkasten baut. Ich glaube, die wirst du bestimmt schon gelesen haben, aber du kannst es uns auch so erklären, auf was achte ich bei einem Nistkasten. Also fangen wir mal mit den Basics an. Du hast ja hier schon einen aufgehangen. Und wenn ich das jetzt beschreiben würde, würde ich sagen, du hast ihn so aufgehangen, dass er geschützt ist von oben und dass es aber eine Einflugschneise gibt, weil der Vogel kann ja keine Leiter benutzen, der muss ja irgendwie zur Öffnung fliegen.
Richtig. Außerdem ist er hier geschützt in einem relativ hohen Apfelbaum, wo auch die Nachbarskatzen keinen Zugriff haben. Das ist auch schon mal ganz wichtig. Hier ist es so, und das macht man in der Regel auch so, dass der eingangsbereite Flugloch nach Osten hin ausgerichtet ist. Es soll nicht zu warm sein. Manchmal sind aber auch die Gegebenheiten so vorgegeben, dass man nicht anders agieren kann. Ja. Da kann man auch also flexibel mit umgehen. Das ist unbehandeltes Holz, was mit Naturfarbe gestrichen ist. Es gibt verschiedene Einfluglöchergrößen, muss man sagen.
Je nachdem, welchen Vogel man denn zu Hause
richtig, so bei Meisen zum Beispiel sind die meistens so bei 32 mm. Größere brauchen bis zu 45, wenn ich an die Stare so denke. Aber das kann man auch alles gut nochmal nachlesen.
Hier ist jetzt das Eingangsloch, ich würde mal sagen, bummelig so groß wie ein 2-Euro-Stück.
Genau so ist es. Und hier sind die Meisen regelmäßig vor Ort. Einen starren Kasten hatte ich an der anderen Seite des Hauses mal. Die Tierchen sind eher geselliger, lieben es nebeneinander.
Also daran ruhig so, wenn man sagt, für den Star dann 2 Kästen nebeneinander quasi.
Richtig. Und dann gibt es eben auch ganz viele Vögel, die das eben einzeln lieben. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Vögel, die gar keine Kästen brauchen, die sich einfach wohlfühlen in dem eben angesprochenen Efeu beispielsweise, im Feuerdorn, die vielleicht nur mal so ein bisschen Hilfe brauchen, wo man dann noch so ein Brettchen reinlegen kann, wo Nistmaterial zu finden sein muss gleich um die Ecke. Und da muss man eben auch darauf achten, dass diese Tierchen, Amseln zum Beispiel, die Drosseln, die hier auch gerade zum Teil zu hören sind, dass die auch genug Unterschlupfmöglichkeiten haben.
Ja, das finde ich praktisch. Du hast gerade schon gesagt, mit der Wärme. Ist das jetzt wichtig? Weil, na klar, wir wollen keine Grillhähnchen züchten. Mhm. Das heißt also, die Vögel wollen zwar Wärme, aber es darf nicht zu warm sein.
Es darf nicht zu zugig sein. Auch das kommt noch dazu. Genau, einen guten Mittelwert zu finden ist in Ordnung. Hier ist es ja relativ geschützt. Das Blätterdach da drüber. In diesem Fall befinden sich auch ein paar Koniferen, also Nadelgehölze drumherum. Das ist so richtig schön geschützt und trotzdem ist kein Zugriff durch Marder hier möglich, beziehungsweise auch durch Katzen. Ich habe da auch so ein kleines Drahtgeflecht drunter gebaut. Na, das hängt nicht mehr so richtig darunter. Dass aber auf jeden Fall da keine Räuber an die kleinen Rackerchen rankommen können. Und das ist wichtig.
Wie beim Auto, dass der Marder nicht rangeht, Drahtgestell, weil das mag er an den Pfoten nicht.
Genau so ist das. Und ansonsten gibt es da auch vielfältige Möglichkeiten. Stahlbleche kann man zum Beispiel auch anbringen. Meine Favorites sind da allerdings immer dornbewehrte Pflanzen oder stachelige Pflanzen. Das ist eine natürliche Abwehrbarriere. Und alles andere sieht manchmal so ein bisschen künstlich aus und muss nicht unbedingt.
Aber du schneidest dann im Frühling oder Herbst dann bei dem Apfelbaum auch immer so raus, dass die Vögel rein können.
Genau, wobei es auch gut ist, wenn sie ein bisschen Schutz haben. Aber die Einflugschneise ist klar ersichtlich, die kommen da prima rein und raus. Und das ist ganz wichtig. Und die großen Äste, die hier raushängen, die werden regelmäßig im Rahmen des Obstbaumschnitts rausgenommen.
Okay, das ist der Nistkasten. Da können wir hier einfach mal in deinem Garten, ich sag mal, 20 Schritte zur Seite gehen. Und da haben wir hier schon so ein kleines Vogelhäuschen in Rot. Sieht aus wie so ein niedliches Schwedenhaus. Hängt hier beim Sommerflieder, der schon richtig schön blüht.
Wieder ein Edelflieder.
Ein Edelflieder.
Aber der ist wirklich auch schon sehr weit. Guck mal, jetzt fühlen sie sich auch schon gestört, weil sie normalerweise gerne fressen würden, hier die kleinen Rackerchen. Aber hier ist so ein freihängendes Häuschen, wo auch keine Katzenzugriffsmöglichkeiten bestehen, was gut ersichtlich ist, wo die Tiere auf jeden Fall sich an Haltestangen aufhalten können. Und das ist einfach auch ganz gut. Sie verschmutzen nicht die Umgebung. Und was runterfällt, wird oftmals auch aufgefressen von anderen Tierchen. Hier sitzen manchmal die Bringeltauben. Die sind ein bisschen nervig mit ihrem Gegurre. Aber egal, die picken unten alles auf. Und es ist einfach so, dass nichts überbleibt. Das muss man nämlich auch berücksichtigen, weil nichts ist schlimmer, als wenn noch irgendwelche Ratten oder Mäuse kommen
würden. Das wollte ich nämlich gerade dazu erzählen. Also genau. Schwiegereltern hatten ein Vogelhäuschen auf einem Gestell. Und blickte meine Schwiegermutter aus dem Fenster und sah nur, wie die Ratten daran hochklettern. Die haben sich auch sehr darüber gefreut.
Genau, und da muss man sehen, dass das nicht vorkommt. Und wie gesagt, wenn man jetzt zufüttert, kleinere Säme rein, zum Herbst sind dann eher Sonnenblumenkerne.
Ich wollte nur einen Kreis draus machen, weil einmal saß eine Ratte da und dann kam ein Habicht angeflogen oder ein Falke und der hat sich die Ratte geschnappt. Also auch so kann man quasi füttern. Das ist wie die angebundene Ziege, um das Krokodil anzulocken. Also wenn die Ratte im Vogelhaus ist, einfach hoffen, dass mal ein Falke oder ein Habicht vorbeigeflogen kommt, um dann da quasi aufzuräumen. War nur eine blutige Angelegenheit.
Das ist so. Und wenn man hier manchmal auch nach oben guckt, die Luftwaffe ist auch ständig am Kreisen. Also sprich die Greifvögel.
Ja.
Die sind massig. Bussarde in der Umgebung sind auch einige Turmfalken. Und das ist einfach schon toll zu sehen, was da auch noch so unterwegs ist.
Und mir fällt gerade ein, wir haben eine Sache vergessen. Mhm. Jetzt kann ich mal sagen, übrigens, wir haben eine Sache vergessen. Dein kleiner Teich, da sehe ich ja sonst auch immer Vögel dran. Mhm. Und da ist es auch wichtig, dass man auch da wieder raubtiersicher denkt. Denn die Vögel, die wollen natürlich baden, die wollen trinken. Das ist für die ganz wichtig, gerade im Sommer und Frühling. Man denkt das gar nicht. Mhm. Und da ist es wichtig, denen eine Alternative zu schaffen, wo sie planschen können, wo sie aber auch in aller Ruhe trinken können.
So ist es. Ein Brettchen an der Seite sorgt dafür, dass hier keiner abstürzt. Eine gute Bepflanzung sorgt dafür, dass auch hier ist echt ein Geplansch ohne Ende normalerweise, dass da kein Vogel irgendwie zum Wasservogel wird. Auch das ist wichtig. Übrigens, Wasservogel, nicht nur Wasser ist wichtig.
Zweites übrigens.
Genau, ein Trockenvogel gerne unterwegs. Trockenvogel in Anführungsstrichen, das sind die Spatzen. Das ist hier so eine frisch bepflanzte Ebene mit Kompost und Sand. Das kann man jetzt nicht mehr so gut erkennen.
Na,
und
doch
hier,
schon.
Da machen sie gerne Sandbaden in Anführungsstrichen.
Ja, das habe ich gelesen.
Das fühlt sich da total wohl und das ist eben auch schön. Und da muss man auch dran denken, dass man so eine offene Fläche hat, wo die Tierchen dann auch unterwegs sind. Das ist dann auch schön.
Ja, das ist ja auch praktisch. Und ich glaube, jetzt haben wir wirklich, ich gehe mal meinen Zettel durch. Ah, hört man, der Wind macht mit. Ich glaube, wir haben wirklich alles besprochen. Haben wir irgendwas vergessen? Ich gehe nochmal kurz durch. Also, wir achten auf standortgerechte Bepflanzung. Wir achten darauf, dass wir ganzjährig blühen. Wir achten darauf, dass wir die passenden Beeren und Früchte für die Vögel anlegen. Wir achten darauf, dass wir nicht jede Stelle aufräumen, das ein oder andere Beikraut auch mal stehen lassen. Im Garten nur organische Produkte verwenden und ruhig auch ganzjährig zufüttern. Mhm. Das sind, glaube ich, schon die wichtigen Sachen. Und beim Nistkasten achten wir darauf, dass der Raubtier sicher ist, dass die Einflugschneise stimmt und dass es wetterbedingt richtig ist.
Genau,
und ich glaube,
so ist es. Und dann haben wir alles. Vielfalt statt Monotonie. Das ist wie im richtigen Leben. Und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Wildnis wagen. Das ist das, was ich ganz oben auf der Agenda stehen habe. Und das hast du auch schon den Rest genannt. Und darum würde ich sagen, ist es genau das, was schräge und normale Vögel so lieben.
Und ich glaube, liebe Zartis, damit haben wir euch alles Wichtige gesagt zum Thema vogelfreundlicher Garten. Solltet ihr noch Fragen haben, ihr kennt die E-Mail-Adresse, die Thomas Balzer hoffentlich nach dem Winterschlaf noch drauf hat.
Ja, natürlich. Die Zarten im Garten at ndr.de.
Und dann mache ich jetzt was, was ich ja lange nicht gemacht habe, weil das ja mal kritisiert wurde. Setz doch mal bitte einfach den Abonnierhaken, damit die Leute auch wieder wissen, dass wir da sind. Und dann kann ich mich verabschieden. Freue mich auf die nächste Folge mit Thomas Balzer. Wir haben viele schöne Themen, die wir euch in diesem Jahr präsentieren werden. Da ist einiges dabei. Also wollen wir schon Spoiler machen?
Ich würde sagen, wollen wir uns mal an den Grünspargel wagen? Ich würde sagen, ja.
Bis zum Johannitag haben wir ja noch Spargelzeit. Genau. Von daher sollten wir das machen. Grüner Spargel kann jeder bei sich im Garten machen. Das schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, wir freuen uns darüber, dass ihr uns zugehört habt. Und der wichtige Satz am Ende, denkt dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr gärtnert.
Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.